1, 2, 3.
Listen.
Ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, ich habe es gar nicht gemerkt. Also ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, weil es für mich wahrscheinlich instinktiv halt überhaupt nichts mit Unprofessionalität zu tun hat. Nicht immer einen strigiden und genauen Plan zu verfolgen, sondern auch in bestimmten Situationen einfach mal eine andere Priorität zu haben und Spaß als Priorität zu haben und auch einfach mal nur zu trainieren, ohne diesen Leistungsaspekt.
Das ist
ganz,
auch
ganz wichtig aus meiner Sicht. Und du bist professionell, wenn du das zu Zeiten tust, bewusst tust, dann bist du professionell. Wenn du das nicht kannst, nie, dann kannst du trotzdem sehr professionell sein, aber du wirst nicht deine Potenziale ausschöpfen. Das war so, das war wahrscheinlich das, weshalb ich so gesagt habe, nee. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zur Naturhypertrophie Nummer XY und zu einem neuen Bildmodus für den Nils auf der einen Seite. Nils hat alles geupgradet. Für diejenigen, die es auf YouTube schauen. Neue Kamera, das Mikrofon steckt ihm nicht mehr in der Nase.
44.
44? Was heißt 44?
44, die Episode.
44. Ach guck mal, Nils hat das auch noch auf dem Schirm.
Warte.
Kann sein.
Ja.
Ja. Krass. Nils, wir haben schon 44 Podcast-Episoden aufgenommen.
Geil, Schnapszahl.
Das ist crazy, Mann. Das ist verrückt. Ja, und wir haben letzte Woche keine aufgenommen. Das erste Mal, glaube ich, sind wir aus der Routine rausgefallen.
Nee, das zweite Mal.
Zweite Mal.
Was ich heute alles ja an Knowledge droppe.
Alter, ey. Du bist wie so ein Elefant, ne? Er merkt sich alles, hat alles immer parat. Okay, das zweite Mal. Ich dachte, es wäre das erste Mal gewesen. Wofür wir uns hier natürlich höchst offiziell entschuldigen möchten, ja, dass wir unsere Kontinuität nicht gewertschätzt haben. Aber es gab halt Umstände, die das Ganze halt wenig sinnig gemacht hätten. Obwohl eigentlich ist es eine Ausrede. Es hat uns beiden gut gepasst, glaube ich, oder?
Naja, ich glaube, ich wäre kein angenehmer Gesprächspartner gewesen. Wirklich
oder,
nicht.
Ja, oder das. Aber das ist ja auch nur eine Ausrede. Auch diese Facette von Nils Polte, ja, auch die hätte man dann mitbekommen. Ja, es geht ja auch um den Prozess. Es geht ja auch um unseren Prozess.
Okay. Der Prozess, ein Arschloch zu sein.
Okay, war's, so schlimm war es letzte Woche?
Die letzten drei Wochen. Die
letzten drei Wochen sogar.
Ja.
Ja, erzähl mal den Zuhörern, was dein Leiden war.
Ja, ich bin eines Morgens aufgewacht und dann hat der hat irgendwie was an der BWS zugemacht. Und das wird dann halt richtig, richtig schlimm. Ich konnte meinen Kopf nicht drehen. Und das ist halt auch hier eine sehr unangenehme Stelle, weißt du, was ich meine? Mhm. Es hat, finde ich, einen sehr großen Einfluss auf dein Wohlbefinden, auf deine Laune und
ja, alles. Es ist halt am Kopf, ne? Und den Kopf bewegst du halt eigentlich den ganzen Tag, um zu gucken.
Ey, ich hatte einfach riesengroße Schmerzen. Das ist halt einfach. Das Angenehmste war schlafen, so ins Bett legen und Augen zumachen. Das wurde einfach nicht besser. Egal, ob ich spazieren gegangen bin, ich bin dann auch einmal ins Gym gegangen. Danach wurde es schlimmer. Und ja, es wurde wirklich nicht besser und das war richtig belastend. Also, dass ich nicht trainieren konnte, war nicht so belastend für mich. Da bin ich mittlerweile sehr gelassen, aber ich habe halt einfach körperliche Schmerzen gehabt und das war belastend.
Weißt du denn jetzt um die Ursache oder?
Nein, ich kann es mir auch nicht erklären. Es war ja, ich hatte einen Deload eingeschoben, weil ich kurz erkältet war. Und der erste Diätmeso war abgeschlossen. Und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass ich so einen hohen Grad an Ermüdung akkumuliert hatte. Und ja, ich glaube, das war in der Nacht von Sonntag auf Montag und es gab eigentlich nichts. Also es muss irgendwas im Schlaf passiert sein.
Vielleicht war das deine Nackenroutine, die du in deinem Trainingsplan integriert hast.
Meine Neckroutine, meine neue Ability Drill-Stretch-Routine, die eine Stunde geht.
Ja.
Jetzt verrat aber nicht alles. Ich wollte das noch in ein E-Book packen und für 60 Euro verkaufen.
Okay. Ja, weil die Nackenroutine gibt es ja schon von Jeff Nippert.
Okay, da, wo er einfach geguckt hat, was passiert, wenn er seinen Nacken trainiert.
Genau.
Okay. Und
ist Wahnsinn, oder? Dass wenn du den auf einmal trainierst, dass der hypertrophiert.
Ist sehr überraschend, oder?
Kauf mal ein Buch. Nein, Jeff Nippert ist ein Guter.
Ja, ja.
Wir machen uns nicht auf die Kosten anderer lustig hier. Ja, und deswegen aber das ist natürlich relativ ungünstig, wenn man halt nicht weiß, wie man es verhindern kann. Ne? Also gut, hoffen wir mal, dass es nicht wiederkommt. Ist es denn jetzt weg?
Ja, ich habe jetzt auch Physiotherapie. Das war, glaube ich, der einzige Fehler, den ich jetzt gemacht habe. Ich habe mir zu spät Physio geholt, weil ich habe darauf gehofft, dass es weggeht. Weil ich habe nicht damit gerechnet, dass mich das 3 Wochen begleitet. Und deswegen habe ich halt darauf gewettet, dass es weggeht und dass es nicht passiert. Und jetzt habe ich Physiotherapie. Es ist in dem Bereich ist es noch verspannt. Das hat mir der Physio gesagt. Ich denke, das ist keine Überraschung, wenn du 3 Wochen lang da was mit dir rumträgst. Ich bin jetzt Montag wieder ins Gym gegangen. Dienstag war ich im Gym. Heute gehe ich ins Gym. Soll ich jetzt einfach mal so reinstarten bei mir?
Starte mal voll rein.
Alles klar. Ja. 3 Wochen war ich komplett raus. Ich habe jetzt gesagt, ich gehe jetzt 2 Wochen ins Gym und dann gehe ich wieder in die Diät zurück. Die erste Woche ist jetzt wirklich ganz leicht. Also es geht jetzt auch nicht darum, eine relative Intensität zu treffen. Ich möchte einfach Bewegungsmuster abspulen, möchte wieder ins Training reinfinden. Und ganz ehrlich, ich will auch einfach nur Spaß empfinden, wenn ich ins Gym gehe. Deswegen habe ich jetzt für die erste Woche auch ja so ungefähr 20% Übungen gemacht, wo ich einfach mal Lust drauf hatte. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen unprofessionell für jemanden, der das sehr ambitioniert macht und immer sehr strikt nach dem Plan trainiert. Aber übernächste Woche geht meine Diät wieder los und da gibt es keine Kompromisse. Da, was die Ernährung angeht, was die Schritte angeht, was das Training angeht, ist alles zielgerichtet. Und ich glaube, es tut mir sehr gut, wenn ich jetzt einfach ein bisschen mehr Spaß empfinde, ein bisschen mehr Freiheit beim Training habe. Und ja, so ist das Training aktuell. Du hast jetzt mit dem Kopf geschüttelt, mit dem, wo ich gesagt habe, es klingt ein bisschen unprofessionell.
Ja, absolut.
Weil manchmal, ich habe das Gefühl, oder nee, sag du, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Also ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, ich habe es gar nicht gemerkt. Also ich habe halt mit dem Kopf geschüttelt, weil es für mich wahrscheinlich instinktiv halt überhaupt nichts mit Unprofessionalität zu tun hat. Nicht immer einen strigiden und genauen Plan zu verfolgen, sondern auch in bestimmten Situationen einfach mal eine andere Priorität zu haben und Spaß als Priorität zu haben und auch einfach mal nur zu trainieren ohne diesen Leistungsaspekt.
Das ist auch
ganz wichtig aus meiner Sicht. Und du bist professionell, wenn du das zu Zeiten tust, bewusst tust, dann bist du professionell. Wenn du das nicht kannst, nie, dann kannst du trotzdem sehr professionell sein, aber du wirst nicht deine Potenziale ausschöpfen. Das war so, das war wahrscheinlich das, weshalb ich so gesagt habe, nee.
Das hat mich auch ein bisschen überrascht, als ich dann fertig war mit dem Training. Ich glaube, das war Montag. Das war ein ganz anderes Gefühl für mich, weil, also es war echt viel Leistungsdruck weg. Das nimmt man, glaube ich, manchmal gar nicht wahr, diesen Druck, den man sich selber macht. Weißt du, was ich meine?
Ja, das nimmst du erst wahr, wenn du es mal einfach nicht hast.
Ich saß so im Auto und war ganz entspannt und normalerweise war es jetzt auch im letzten Meso so, dass ich im Auto saß und die Session nochmal durchgegangen bin und wirklich überlegt habe, ob ich wirklich alles rausgeholt habe. Und ich bin Satz für Satz durchgegangen. Und das war in dem Moment, hat es sich richtig angefühlt, es hat sich gut angefühlt, aber jetzt hat es sich auch mal gut angefühlt. Ja,
und das ist, kann ich gerade natürlich extrem nachempfinden, weil ich nach der Wettkampfsaison natürlich auch in so einem Findungsmodus bin. Also wenn du in der Recovery bist, dann du hast halt keinen Vorteil davon, einen bestimmten Plan zu verfolgen.
Ja, also ich weiß, was du meinst.
Also du gerade dann wieder dieses Thema Ressourcen halt, ne? Und Ressourcen nicht nur körperlich, sondern auch mental. Mach dich doch mental in der Phase, hol dir doch mental einen Vorteil für die Phase, wo es dann wieder zählt, wo du dann von dem, was du tust und das dann auch strukturiert tust, dann die Ergebnisse rausbekommst, weil das alles drumherum auch stimmt und alle Parameter ineinander greifen. Aber jetzt, weil deswegen sage ich ja, bei mir ist es ja das Gleiche. Ich könnte jetzt super strukturiert trainieren und ich könnte jetzt auch sicherlich schon wieder PRs aufstellen, aber sie werden nicht auf fruchtbaren Boden fallen. Also sie werden nicht netto für mich dastehen, so, weil da bin ich noch nicht. Da bin ich halt einfach noch nicht. Und warum soll ich es mir dann schon wieder auf mentaler Ebene aufbürden, diesen Perfektionismus zu fahren und sagen, ja, aber ich habe immer nach Plan und ich habe alles dokumentiert. So, und das ist halt auch etwas, was ich jetzt bei vielen Mitbestreitern der Saison sehe, was sie sehr, sehr richtig machen, aus meiner Sicht, was ich sehr befürworte, dass die halt jetzt erstmal einen Monat halt Freestyle trainieren. Ja, und dann hast du aber auch die anderen Leute, die nach dem letzten Wettkampf, ja, nachdem sie wirklich wahrscheinlich den größten Erfolg ihrer Saison, ihres Lebens hatten, natürlich so getrieben sind von noch mehr Gier nach mehr. Ja, also ich will noch mehr, dass die am nächsten Morgen schon wieder im Gym sind und sagen, let's get better. Na, ey, ganz ehrlich, fühle ich nicht, fühle ich null. So ist auch überhaupt nicht, wo ich sage, so, ja, weißt du bist der Motherfucker ever. Nee, bist du nicht. So. Aber hey, das ist halt für mich nicht nachvollziehbar, da bin ich halt ein anderer Mensch.
Dann ist natürlich die Frage, wie man besser werden, wie man das interpretiert.
Genau.
Weil auch für mich geht es jetzt darum, besser zu werden, aber ich bin jetzt in einem ganz anderen Szenario. Es geht jetzt für mich darum, besser darin zu werden, ein Gewicht horizontal von mir wegzudrücken und vertikal von mir wegzudrücken. Und ich denke, es ist in der jetzigen Situation absolut egal, durch welche Übung ich das mache. Und dann werde ich trotzdem besser. Es bringt mir jetzt keinen Nutzen, wenn ich noch mehr investiere. Weißt du, was ich meine?
Mhm. Mhm. Absolut.
Und ich glaube auch, ich habe nicht die Erfahrung nach einer Prep, aber ich denke, dass dieses Freestyle-Training in vielerlei Hinsicht auch Vorteile bietet. Weil du holst dir so viel Spaß zurück. Du bist in einem Szenario, wo du mehr Freiheiten hast. Psychischer Druck geht weg. Und ich denke, das wird dafür sorgen, dass du dann auch in Zukunft gut performen kannst. Wenn du aber vielleicht, also das ist jetzt sehr pauschal, aber wenn du nach der Prep weiter in so einem starren Konstrukt bist, dann wirst du vielleicht irgendwann an den Punkt kommen, wo du kompensieren willst. Weil ich denke, wenn wir lange in einem Zustand sind, der mit gewissen Kosten verbunden ist, dann wollen wir irgendwann kompensieren. Und vielleicht kannst du dem entgegenwirken mit dem, was du gerade gesagt hast. Aber auch ich glaube, dass ich den Diät-Meso dann weitaus besser performen kann, wenn ich jetzt ein bisschen weniger Druck empfinde, ohne gewisse Nachteile zu haben.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und das ist immer eine Sache, je länger du den Sport machst, desto mehr und je mehr Athleten du halt begleiten durftest, desto mehr weißt du halt, wie viel Mehrwert es auf lange Sicht bringt, dich als Athlet da um diese Ressource, mentale Ressource, dich darum zu kümmern, auch diese ökonomisch zu verwalten. So, das ist enorm, enorm kraftvoll für so einen 10-Jahres-Zeitraum aus meiner Sicht. Und 10 Jahre ist für mich halt auch sowas, wo du als Natural Bodybuilder halt wirklich ein anderer Mensch sein kannst, wo du komplett einfach ein ganz anderer Bodybuilder bist als nach 3 Jahren oder so. Wo du dann, ja, je nachdem, wie du halt wirklich in der Spur bleiben konntest, auf einem hohen Niveau performen konntest. Und ja, das ist ja jetzt quasi auch mein Ziel. Ja, ich habe mir jetzt so einen 10-Jahres-Plan quasi im Kopf ausgemalt. Denn ich glaube, ich habe jetzt noch 10 gute Jahre in dem Sport. Das ist jetzt so meine Zukunftsvision. Ne? Ich hab ja mit 26 angefangen. Das heißt, das Alter und die Potenziale, so, weißt du, also bei mir ist das alles nach hinten verschoben. Also ich bin eigentlich nicht so alt, wie ich alt bin in dem Sport. Und dieses ganze Thema, wenn du älter wirst, Testosteron und so, ist halt bei mir kein Faktor so. Testo ist gut. So, weißt du, ich bin im oberen Drittel. Das ist nichts, wo ich eine Ausrede brauche und sagen, ja, deswegen kann ich jetzt keine Gains mehr machen. Und ja, also für mich ist das halt genau der Punkt. Ich wäre jetzt nach der Prep der Erste gewesen, der auch wieder sofort ins Gym gegangen wäre und gesagt hätte, lass uns an der Vision 10 Jahre arbeiten und heute anfangen und heute schon auf einem höheren Niveau starten, so, weil du hast dann so einen Drive in dir, ne? Weil du so viel, wenn du so eine Saison so positiv abgeschlossen hast und so viel gelernt hast über deinen Prozess und über dich und wo du auch hin willst und was du in dem Sport machen willst, dann willst du natürlich in die Umsetzung kommen und dann ist es halt enorm schwer, vernünftig zu sein und kurzfristig zu wissen, dass das, was ich jetzt kurzfristig machen muss, mich langfristig weiterbringt. So,
das war es für dich schwer, weil ich glaube nicht, dass dir das schwerfällt.
Anfangs nicht. Also die erste Woche, die ersten 2 Wochen waren überhaupt nicht schwer, das so zu handhaben. Dann habe ich ja meine Erkältung gekriegt, Nasennebenhöhlenentzündung halt. Richtig schön hört man immer, glaube ich, immer noch. Ist dann immer noch so ein bisschen drin. Und dann ist es mir halt schwer gefallen, weil du dann doch so ein bisschen überlegst und zurückdenkst, alles klar, ich hatte ja 3 Peak Weeks hintereinander. Ja, und die Peak Weeks haben wir halt so gestaltet, dass wir anfangs der Woche eine eine Oberkörper- und eine Unterkörpereinheit gemacht haben mit normaler Intensität und dem Volumen, was wir halt zuletzt dann noch hatten. Und dann 3 aufeinanderfolgende Tage wirklich nur Oberkörper-Pump-Training bei 4-5 Reps in Reserve und ja, wirklich super Low-Intensitäten auch von vom Gewicht halt. Ne? Nur um Pump reinzukriegen, kein mechanisch nichts mehr kaputt zu machen. Und dadurch hast du natürlich schon 3 Wochen so ein Dulli-Training, ja, wenn man es mal so sagen, so wirklich, da ist nicht viel Druck auf die Muskulatur raufgekommen. So, und dann irgendwann denkst du natürlich nach, dann hast du danach gesagt, okay, jetzt muss ich mich erholen, ich trainiere weiter Freestyle, vielleicht ein bisschen intensiver, aber auch nicht, ja, nicht super intensiv. Und dann bist du nochmal 2 Wochen raus, weil du nicht kannst. Weil Nasennebenhöhlenentzündung halt, ne? Und dann kannst du halt überhaupt nicht trainieren. Und dann hast du halt einen Zeitraum von, keine Ahnung, irgendwann 7 Wochen, wo du sagst, okay, jetzt ist halt echt nicht mehr geil, das zu haben. Das hat sich halt so durch die Umstände angesammelt halt, ne? Und mit der Erkältung kam dann definitiv auch der mentale Struggle, die Akzeptanz zu finden. Ich konnte ja trotzdem nicht trainieren, das war ja Fakt. Ich wäre jetzt nicht krank irgendwie ins Training gegangen. Aber trotzdem dann zu überlegen, alles klar, was mache ich kalorisch jetzt? Ja, also ich will eigentlich meine 1% Körpergewicht die Woche zunehmen, aber ich habe ja gar keinen Stimulus. Ja, sondern ich würde ja wirklich nur an Körperfett zunehmen, kein Muskelerhalt oder so. Klar, darum geht es halt auch. Und da ist dann so die große Überlegung, die du dann hast, alles klar, gehe ich jetzt einfach auf Maintenance, ne, weil ich jetzt nichts davon habe. So. Und da habe ich es halt zum Glück geschafft und das war halt mental nicht einfach zu sagen, nein, weißt du was, das übergeordnete Ziel ist die grundsätzliche Recovery deines Körpers und des Systems, auch des hormonellen Systems. Und diese Erkältung ist jetzt, auch wenn sie das Erste ist, was jetzt wichtig ist, das wieder wegzubekommen, untergeordnet, was Kalorien angeht. So, ne? Also für das Kurzfristige jetzt ein bisschen mehr Körperfett zunehmen, vielleicht mehr als 1%. Ja, das war halt schwer. So, und das ist sich aber am Ende des Tages genau ausgegangen. So, ne? Ich habe jetzt gestern gerade mal evaluiert. Ich habe halt genau 4 Wochen nach der GmbF, was ja der letzte Wettkampf gewesen wäre, exakt bin ich jetzt 3 Kilo schwerer, was exakt pro Woche 0,75 sind. Ja, soweit kann ich noch rechnen. Also ich habe genau 75 war mein lowest weight und ich habe halt genau den Prozentsatz getroffen. So. Ja, also von daher bin ich super happy, dass sich das alles so ausgegangen ist.
Ich denke, das ist ein super Beispiel dafür, wie man Entscheidungsprozesse im Bodybuilding gestalten sollte, dass man die kurzfristige Perspektive nicht übergewichten sollte, sondern auch mittel- und langfristige Perspektiven sehen sollte und das dann auch vielleicht mehr gewichten sollte als kurzfristige Dinge. Ja. Und die kurzfristigen Dinge sind zumeist vom Ego getrieben, denke ich.
Ja, genau. Also auf alle Fälle. Das ist ja auch nichts anderes. Mein Gedanke war natürlich auch nur von meinem Ego getrieben. So, warum soll ich jetzt mehr essen, wenn ich da keinen Ertrag draus habe? Also per se fürs Training. Ne? Ja. Also du bist dann ja schon immer noch, Food Focus ist ja von heute auf morgen nicht weg, auch wenn er bei mir nicht schlimm war und auch schon ein bisschen dezimiert war. Nichtsdestotrotz hast du schon den Gedanken, boah, heute wieder 3300 Kalorien. Du liegst ja nur hier auf der Couch. So what? Ey, komm, soll ich jetzt heute noch mal mehr als 8000 Schritte machen? So. Diese Gedankengänge habe ich ja gehabt auf alle Fälle. Und ja, jetzt habe ich kein Training. Brauche ich diese Kalorien? Weil ich habe ja gar keinen Umsatz. Weißt du, ich habe sie mir nicht verdient. Das sind ja so alte Glaubenssätze, die noch in mir stecken. Die ich dann auch höre, aber die ich zum Glück mittlerweile halt sehr, sehr, die kann ich halt rausfiltern und weiß halt, dass das alte Ich bin. Und das brauche ich halt heute nicht und schon gar nicht, um das neue Ich zu werden, was ich halt für 10 Jahre im Sinn habe. So. Ja. Es ist halt natürlich jetzt leicht, darüber so zu reden, wenn du als Athlet emotional an diesen Entscheidungen halt hängst und Nahrung halt emotional siehst, was völlig normal ist in gewissen Stadien deiner Entwicklung. Dann ist das sau schwer. Das ist dann nichts, wo man jetzt sagen muss, ja, ey, könnt ihr jetzt denken und sagen, ja, Arne, hast du gut reden? Hab ich auch. Aber es ist überhaupt nicht einfach. Es ist überhaupt nicht einfach, weil das Ego, genau, es hängt vielleicht eher an deiner Körperkomposition, ja, und daran, dass du im Training performst, dass du überhaupt trainierst. Und wenn du das nicht kannst, dann sind wir halt eher, neigen wir eher dazu, schlechte Entscheidungen zu treffen, denke ich. Weil wir unser Grundbedürfnis nach nach Wachstum nicht gedeckt wird, etwas für das Wachstum tun zu können. Und das ist halt eine Wiederholung zu machen und einen Satz zu machen und ins Gym zu gehen. Aber wir müssen uns halt damit abfinden, dass wir immer wieder in Situationen kommen werden und das noch sehr, sehr oft in unserer Trainingskarriere, in der wir nicht trainieren können.
Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich.
Ich glaube, wortwörtlich genau das Gleiche gesagt, was du gerade sagst.
Ja,
wir sind gerade.
Ja, das ist.
Ja, weil ich hatte gesagt, wenn du ein ambitionierter Athlet bist und dich an gewisse Regeln hältst und wir eine Zeitperiode von 10 Jahren betrachten, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja sehr hoch, dass je länger du trainierst und dich diesen 10 Jahren näherst, dass du ausfällst. Und deswegen ist es so wichtig, sich mit solchen Szenarien zu beschäftigen und darüber zu reflektieren, was mache ich in solchen Phasen? Weil konfrontieren wir uns nur mit Phasen, in denen es sehr, sehr gut läuft. Und darüber denken wir ja auch gerne nach, weil wir bekommen ja auch Bestätigung dafür, wir bekommen Anerkennung. Das war jetzt bei mir in der Diät auch so. Ich habe echt einige Nachrichten auch von Athleten bekommen, die sehr positiv über meine Physik berichtet haben. Und ich muss sagen, das hat sich gut angehört. Aber, und dann ist es auch leicht, darüber nachzudenken, darüber zu reden, auch im Podcast. Aber was machst du, wenn du 3 Wochen nicht trainieren kannst und du nur Schmerzen hast? Dass du auch daraus etwas ziehst, was vorteilhaft ist, weil diese Situation wird sich wiederholen. Ich werde sicherlich in den nächsten 10 Jahren nochmal eine Phase haben, wo ich vielleicht 3 Wochen nicht trainieren kann.
Wie soll ich das sagen? In der Vergangenheit hat man, wie ist man mit einer Erkältung umgegangen? Ja, sie soll möglichst schnell weggehen. Genau, und dann will ich wieder in das Top-Performer-Level. Dann will ich wieder Umstände haben, die ideal sind. So, und dann komme ich weiter. Und wenn ich wieder krank bin, dann, ja.
Dann geht die Welt unter.
Dann geht halt die Welt unter. Ja, das du, auf alle Fälle. Das ist gerade, weil ich habe ja mittlerweile auch eher Athleten, die jetzt ein bisschen älter sind im Coaching. Also ein bisschen älter heißt, weiß ich nicht, Mitte, Ende 20, über 30 so. Und das sind natürlich auch alles Menschen, die schon öfter in ihrem Leben krank waren als jemand, der erst 20 ist. So. Und die haben natürlich genau auch diesen Gedankengang und fragen sich dann natürlich, okay, wie gehen wir zukünftig damit um? Und wie können wir davon auch noch irgendwie profitieren in Zukunft, einen guten Umgang damit zu finden. Ja, und das war halt, ich weiß gar nicht, ob ich dazu, ich glaube, ich habe auch eine Podcast-Episode dazu aufgenommen, was man machen sollte, wenn man krank ist. Also einmal so ein bisschen faktisch und auch so ein bisschen diesen Aspekt, den wir eben beleuchtet haben, weil jetzt einfach die Saison natürlich auch wieder ist. Ne? Also jeder ist ja krank. Also aus meinem Team sind ungelogen mindestens 50% erkältet. Ungelogen. Also die Hälfte des Coaching-Teams ist krank. Und ja, wir haben ja den Peak wahrscheinlich noch nicht erreicht. So. Das, ja. Du warst ja auch schon erkältet.
Ja. Ich hatte in diesem Jahr alles an. Kann ich gleich noch drüber reden.
Nils hat so ein richtiges, so ein wie
Seuchenjahr.
Ein Seuchenjahr, genau. Das ist so. Der richtige Begriff.
Aber ich bin eigentlich ganz, also ich hätte mir die 3 Wochen jetzt gerne erspart, weil das ist natürlich Zeit, die auch irgendwie verloren geht, auch wenn man was Positives daraus zieht. Ja. Auch im Hinblick auf 2022. Aber ich muss sagen, es war belastend wegen den Schmerzen, aber nicht, weil ich nicht trainieren konnte. Und das ist eigentlich eine sehr gute Erkenntnis, weil ich habe gerade vor dieser Sache habe ich von vielen Leuten viel Anerkennung bekommen, auch viel Lob, viel Positives. Und das ist, ich habe ja gerade gesagt, das hört man gerne. Und dann war ja von jetzt auf gleich konnte ich nicht trainieren. Das war für mich cool. Ich war entspannt. Und das ist etwas, worüber ich sehr froh bin, weil ich war auch das erste Mal in einer Situation, wo ich echt dachte, geil, Mann, ich habe echt eine gute Form. So, weil sonst habe ich eigentlich nie so das die Absicht gehabt. Oder ich habe meinen Körper immer als sekundär wahrgenommen. Ich habe immer eher performanceorientiert gedacht. Und jetzt bin ich das erste Mal in eine Situation gekommen, wo ich auch selber wahrgenommen habe, hey, die Physik spielt eine immer wichtigere Rolle für mich. Und dann war das wieder so weg. Ich konnte ja nicht trainieren. Und jetzt ist die Form natürlich auch nicht so gut. Ich habe erst 2-mal wieder trainiert. Aber es ist absolut in Ordnung für mich. Und das ist etwas, wo ich sehr glücklich darüber bin, dass ich jetzt nicht unglücklich bin oder so.
Ja, weil du, um den Philosophen rauszuholen, ne? Das Leben ist zu kurz, um unglücklich zu sein.
dich abwerten, der Arme.
Ja, ey, was los? Es ist so. Es ist halt wirklich so.
Oh, und ich muss noch eine Sache sagen. Es ist natürlich immer leicht, über Dinge schlecht zu reden, auch wenn man das vielleicht, auch wenn es begründet ist und auch wenn es unbegründet ist, ist es leicht. Aber es ist auch wichtig, dass man seine Meinung ändert und dass man das dann vielleicht auch kommuniziert. Und ich habe mich am Montag habe ich mich in ein Gerät reingesetzt und es hat sich sehr, sehr gut angefühlt. Und ich könnte mir vorstellen, dass diese Maschine zukünftig einen festen Platz in meinem Programming hat. Und diese Maschine ist von einem Hersteller, dessen Name normalerweise bei mir Herpes auslöst. Es handelt sich um Technogym. Mhm. Es ist eine Brustpresse. Ich habe mich da reingesetzt und ich habe gedacht, das ist Liebe auf den ersten Blick.
Ja, kann er durchaus
sein. Die hat sich unglaublich gut angefühlt. Ich habe die bei Jannis gesehen und dann dachte ich mir, okay, Jannis würfelt ja auch nicht sein Programming. Ich gehe mal stark davon aus, dass er das nicht tut. Und dann dachte ich mir, komm, ich setze mich mal rein. Und die fühlt sich echt gut an. Also ich mache die heute mal ernsthaft. Und dann schauen wir mal.
Technogym, es kann ja nur eine sein, ne? Ist das die, die diese normalen Griff hat und unten noch diese parallelen Griff?
Ja.
Ja, alles klar.
Ja, das du. Aber mein Ego fühlt sich gerade natürlich trotzdem nicht gut an, weil ich habe immer wieder dagegen geschossen. Gegen die Marke.
Ja, aber es macht ja keinen Sinn, einen Hersteller per se schlecht zu machen, weil jeder Hersteller hat natürlich auch Geräte, die zufällig dann zu irgendeiner Biomechanik
von
den Menschen auch gut passen. Es ist halt seltener der Fall bei einigen Herstellern und da kommt halt natürlich dann so ein Grundtenor zustande. Nö, ich habe ja auch eine Zeit lang, ich glaube, die Rudermaschine von Technogym gerne genutzt zum brustgestützten Rudern. Die fand ich jetzt auch nicht verkehrt, sonst hätte ich sie auch nicht benutzt. Es gibt bessere Sachen, aber es ist das Beste, was mir halt zur Verfügung stand. So. Von daher, ja, wir sind halt nicht alle gesegnet, so wie die Leute in England anscheinend, wo halt wirklich jedes Gym mittlerweile wirklich das beste Equipment hat. Ne? Das ist schon der Standard so.
Ja, ich glaube aber, meinst du, das liegt daran, dass der Konsument gebildeter ist?
Ja,
okay.
Ja, natürlich liegt es daran, dass der Konsument gebildeter ist. Sonst würdest du nicht aus Amerika Sachen importieren, die teuer sind, wenn da die Nachfrage deiner Klientel nicht besteht.
Ja.
Und oder du bist halt jemand, der das Studio führt, der selbst halt trainiert, was wahrscheinlich auch öfter der Fall ist und selbst die Ambition hat und sagt, ich will das für mich selber haben. So hast du halt auch. Hast du in Deutschland halt auch nicht. So, ne? Also das ist so, ja, also ja, ich will jetzt nicht meckern, ne? Ich habe mir jetzt ein neues Gym gesucht, so ein Olds, habe ich ja, glaube ich, schon mal erzählt
letztes
Mal.
Ja.
Damit, mit dem Equipment bin ich erstmal sehr, sehr zufrieden, weil es bringt mir halt nichts, darüber zu nörgeln, dass es halt so viel Besseres gibt, aber ich habe null Zugang dazu. Nichts, was Sinn machen würde halt so. Ne? Und ja, das ist halt auch so eine Sache, wo ich...
Hast du da jetzt auch schon so das abgearbeitet, was du abarbeiten wolltest? Und
inwiefern?
Also in dem neuen Gym. Hast du das mal vollkommen ausprobiert jetzt?
Ich glaube, ich habe alle Maschinen durchprobiert, ja.
Okay.
Und das war natürlich ideal jetzt so der Zeitraum, ne? Wo du dieses Freestyle-Training machst, wo du alle Maschinen entspannt ausprobieren kannst. Also wenn ich 5 Jahre zurückdenke, hätte ich mir, da war ich so richtig schlecht in meinem Programming, weil das da hätte ich so gemacht, ich hätte im Deload mir schon die Maschinen rausgesucht, nur vom Gucken, die ich für wahrscheinlich am besten gehalten hätte, hätte den Deload genutzt, nur diese Maschinen auszuprobieren, Einstellungen zu finden, weil ich ab der ersten Trainingswoche in meinem Kopf war es mir wichtig, dass du immer dann das Gleiche machst und du darfst keine Zeit verschenken, Maschinen auch vielleicht 2 Wochen auszuprobieren, weil dann hast du schon Zeit verschenkt. Weißt du, du musst immer Progressive Overload haben und deswegen hatte ich sogar schon Angst, zu viel auszuprobieren, weil ich Angst hatte, Potenzial zu verschenken. So, und das war halt völlig der falsche Gedanke, so, ne? Weil du jetzt ist mein Gedanke, okay, ich nehme mir mehr Zeit und habe viel mehr Progression, weil das, was ich an Reiz produzieren kann, halt pro Zeiteinheit viel besser ist. Und das war jetzt halt mein Gedanke jetzt. Ey, von mir aus lasse ich mir sogar noch einen Monat Zeit und probiere noch mehr aus. Und dann kann ich richtig Rendite einfahren. Ne? Dann kann ich richtig Rendite einfallen, weil es dann einfach passt. Und von daher habe ich alles ausprobiert. Es wird aber darauf hinauslaufen, ziemlich sicher, dass ich Und das wird sich jetzt in den nächsten 1-2 Wochen klären. Da gibt es dann vielleicht noch eine interessantere Entwicklung in meinem Bodybuilding-Leben, aber da möchte ich noch nicht zu weit vorgreifen.
Okay, dann frage ich dich da gleich offscreen.
Jetzt, was kann das sein? Vielleicht werde ich nur eine Einheit in dem neuen Gym machen, aber das allein dafür lohnt sich, dass dort Beine zu trainieren, dementsprechend, weil ich dort eine richtige Hackenschmidt habe, die richtig gut ist, obwohl es auch nur ein Nachbau ist von den eigentlich guten Maschinen. Und ich habe halt eine ganz alte Beinpresse, die einen richtig geilen Rollwinkel hat, an der ich mal richtig Quads richtig zerstören kann. In einer großen Range of Motion, die alle Stabilität mir liefert, die ich brauche und die ich mit den Shepard Plates auch in die Unendlichkeit progressieren kann.
So Arnsche Progression meinst du?
Auf jeden Fall.
Jede Woche eine 20er drauf.
Das wird richtig brutal, ne? Und wenn das dann so richtig schön scheppert auf der Beinpresse, dann weißt du, jetzt kommen die Zuwächse rein. Nein. Ja, doch, natürlich. Aber da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin froh, dass ich das gemacht habe mit dem Gym.
Und was habt ihr jetzt oder habt ihr nochmal darüber kommuniziert, was die Hamstrings angeht, ob da irgendeine Änderung ist? Oder sagen wir Beinrückseite?
Nichts Signifikantes. Also ich habe mir jetzt nochmal Feedback eingeholt vom Head Judge der ANBF. Habe ich ja auch viel zu spät gemacht, hätte ich schon mal viel früher machen können. Ich wusste auch gar nicht, dass die so gutes Feedback geben. Der Freddy hatte mir das erzählt. Der hatte sich gleich Feedback eingeholt vom Head Judge. Und der hat mir wirklich nochmal, also das Feedback von ihm ist natürlich enorm wertvoll, weil ich aus ihm natürlich raushören kann, was zum Beispiel die AMBF bei mir positiver bewertet hätte. Und das Feedback war wirklich komplett konträr zu dem, was ich für mich selber gehabt hätte. Na, und macht aber auch total Sinn. Und ich bin sehr, sehr froh, dass ich mir das eingeholt habe. Denn der große Tenor, der für mich halt da war, okay, der Rücken ist halt, der ist noch nicht fleischig genug und deswegen ist er auch nicht lean genug geworden oder sah halt nicht lean genug aus, hat die ANBF zum Beispiel nicht so gesehen. Also der Rücken war keine Stärke, aber durch das Conditioning grundsätzlich war die Rückenansicht auch keine Schwäche, sondern eher natürlich, was bei den meisten naturalen Schwäche ist, sind halt die Frontposen und eine Front Double Biceps, die exposed halt immer, die zeigt halt immer, ob du Lats hast, ob du gute Arme hast und ob du eine Brust hast, so, ne? Es gibt halt wenig Naturalathleten, die eine brutale Front Double Biceps haben, weil du brauchst da einfach Fleisch überall, so, ne? Und da bin ich halt ganz klar abgefallen. Die Quads waren, das war jetzt auch nichts, was abgefallen ist, aber grundsätzlich fehlt da einfach Fleisch auf dem Frame, um dieses X zu kreieren, so, ne? Das ist halt der grundsätzliche Tenor gewesen, das war ja auch klar. Aber halt, dass die Seitposen super, super brutal sind, super gut waren, aber dass halt die Schultern und die Arme noch mal viel, viel besser werden müssen, um dieses X zu kreieren. Ja, und das ist so eine Sache, da habe ich halt gedacht, so, okay, Schultern und Arme sind doch eigentlich gut, aber mach sie natürlich noch besser, weil du dann noch mehr X hast. Ist doch völlig, also hat für mich dann völlig Sinn gemacht, auch die Argumentation, wo ich jetzt zum Beispiel da gar nicht so ein Augenmerk drauf gelegt hätte. Ne? Also ich kann halt nichts groß daran ändern, an meinen Lat-Ansätzen und so weiter und so fort. Deswegen haben wir uns ja auch schon auf die Schultern konzentriert. Aber dass die Arme jetzt auch nochmal, klar, wenn die nochmal brutaler werden, wird das X auch nochmal größer. Klar, natürlich. So, ne? Das Feedback, auch die Brust von vorne, Brust braucht auch mehr Fleisch, ist halt nochmal ganz anders gewesen, dass die Rückenansicht gar nicht so abgefallen ist im Line-Up. Die ist es nicht gewesen. Also die wäre sogar weiter vorne platziert gewesen, hätten wir nur die Rückenansichten verglichen. Hätte ich nicht gedacht. Also das ist ein interessantes Feedback. Und ja, also wie gesagt, grundsätzlich brauche ich einfach mehr Fleisch. Ich brauche einfach deutlich mehr Muskulatur auf dem gesamten Frame. Und man kann jetzt halt natürlich gucken, dass man halt dieses X noch mehr kreiert. Und die Beine müssen dann natürlich auch noch mehr nachkommen. Na, ganz klar. Von vorne und von hinten. Von hinten aus meiner Sicht auch mehr als von vorne. Ja. Das ist jetzt das, was es anzugehen gilt. Ich freue mich drauf.
Ja.
So, jetzt muss man halt mal gucken, wie lange man jetzt eine produktive Off-Season fahren kann. Ist aus meiner Sicht auch immer schwer abzuschätzen. Und das sollte man sich aus meiner Sicht auch von vornherein nicht, da sollte man sich nicht festlegen. Weil es kann sein, dass du nach 2 Jahren auch in so eine Phase kommst, wo du nicht mehr produktiv bist im Aufbau. Wenn du vielleicht schon länger trainierst oder durch bestimmte Umstände, dass dein Drive einfach verloren geht und du brauchst vielleicht eine längere Diät oder du brauchst vielleicht auch, um den Drive aufrechtzuerhalten, vielleicht auch eine Wettkampfsaison. Das kommt halt immer drauf an. Es heißt nicht immer, wenn du jetzt 6 Jahre Offseason machst, ist halt so die große Frage, kommst du besser nach 6 Jahren Offseason oder nach 3 Jahren Offseason-Saison und 3 Jahren Offseason? Verstehst du? Also das kannst du halt nie wissen. Das ist halt schwer auszumachen. Und
ich glaube, das deswegen, ist aber auch das ist sehr individuell.
Ja, auf alle Fälle. Auf alle Fälle. Ja, deswegen habe ich mir jetzt 2 bis 4 Jahre werde ich mir jetzt einfach geben. Und ob es 2 werden, ob es 4 werden, das wird sich rausstellen. Das ist.
Kommt ja auch darauf an, was in der Offseason passiert.
Genau, wie die läuft. Kann auch sein, dass ich 4 Jahre brauche, weil ich ein halbes Jahr ins Kloster gehe und erstmal mich selber finden möchte oder so. I don't know. Who knows?
Ja, oder du hast halt 7, ich hab nachgeguckt, ich hatte 7 in Anführungszeichen Rückschläge dieses Jahr. Und da muss man halt auch ehrlich sein, das ist natürlich dann auch etwas, was deine Hypertrophie dämpft.
Auf alle Fälle. Und das muss man halt mit einrechnen. Und deswegen, also 2 Jahre sind, glaube ich, wenn alles gut läuft, wenn du wenig Störfaktoren hast, dann sind 2 Jahre, kannst du sehr, sehr produktiv sein. Wenn das ein oder andere passiert, sind es wahrscheinlich eher 3. Und wenn du halt einen Lauf hast und ja, können es auch 5 werden. I don't know.
Ist ja auch nichts, aber auch irgendwie, ich weiß nicht, es ist bestimmt auch bei anderen so, aber bei mir war es auch irgendwie so, ich habe ja relativ schnell gesagt, dass ich auch starten möchte. Und es war dann irgendwie von Jahr zu Jahr so, dass dieser Zeithorizont Bodybuilding bei mir immer größer geworden ist. Am Anfang waren es 2 Jahre. Dann hast du vielleicht in einem 4-Jahres-Fenster gedacht und so wurde es immer größer. Mhm. Und auch der Zeitpunkt, wo du potenziell starten wolltest, ist immer irgendwie immer weiter in die Ferne gerückt. Das ist jetzt in meinem Kopf nicht schlimm oder so, aber verstehst du, was ich meine? Mhm. So bei mir, die Perspektive hat sich so geändert.
Es zieht sich so immer weiter auseinander halt, ne?
Ja, weil dann hast du vielleicht, ich weiß nicht, du hast immer wieder so riesengroße, du erkennst Dinge, die du verbessern kannst und das braucht Zeit bei uns. Und dann kommt aber das nächste Ding, was du auch verbesserst. Und mir macht das extrem viel Spaß und so zieht sich das dann irgendwie. Weil auch jetzt rückwirkend muss ich sagen, dass ich einfach noch nicht lang genug hart trainiere. Dass ich einfach noch Zeit brauche mit sehr hartem Training. Und so kommen irgendwie immer Dinge, neue Dinge.
Da musst du halt aufpassen, dass du es nicht verpasst. Und du darfst die Macht des Erfahrungswertes einer Prep, darfst du nicht unterschätzen. Das kannst du noch nicht wissen, weil du diesen Erfahrungswert einfach noch nicht intus hast. Aber das ist machtvoll. Das ist dann für die Zeit danach nochmal unglaublich machtvoll, dann nochmal anders zu agieren und vielleicht nochmal noch mal produktiver zu agieren. Also wenn du das halt jetzt noch 4 Jahre hinauszögerst, weil du halt immer wieder eine Baustelle siehst, wo du nochmal besser werden willst, dann nimmst du dir vielleicht auch im Gesamtkontext auch wieder Potenzial, an dem Erfahrungswert zu wachsen. Mhm. Aber auch da werden wir nie wissen, was besser sein wird. Da muss man halt nach bestem Wissen und Gewissen abwägen und so handeln, ne? So gut es geht. Ja? Am Ende des Tages ist es auch wieder so eine Sache. Also wir beide reden natürlich gerne in diesem Podcast halt über diese kleinen Nuancen, über Entscheidungen und so weiter und so fort. Am Ende des Tages musst du natürlich auch einfach ins Gym gehen und abliefern halt, ne? Du musst den Sport halt lieben, du musst da Bock drauf haben. So. Und das ist halt auch eine Sache, die ich, habe ich glaube ich gestern im Instagram-Post so ein bisschen versucht darzustellen. Wenn du halt deine erste Wettkampfsaison machst und danach dich auf die nächste freust, dann kannst du dir sicher sein, dass du den richtigen Sport machst und dass du das auch aus den richtigen Motiven tust. Das ist ein gutes Gefühl, diese Bestätigung zu haben. Denn es gibt sicherlich auch viele da draußen, die den Sport mittlerweile nur noch machen, weil sie damit angefangen haben und glauben, sie würden den Sport lieben und haben weniger, sehr, sehr viel weniger Spaß daran, als sie zugeben wollen. Was auch nichts Verwerfliches ist, so, weil das ist halt ein sehr, sehr komischer und einzigartiger Sport, so. Aber nach einer Wettkampfvorbereitung, da trennt sich halt immer so die Spreu vom Weizen, so, wer hört danach auf? Weißt du, vielleicht sogar mit dem Sport gänzlich und trainiert dann nur noch so ein, zweimal die Woche.
Das ist auch,
mache ich mir über die jetzt keine Sorgen, aber.
Das ist ein interessanter Gedankengang, der aber auch schwer zu kommunizieren ist, weil du möchtest ja auch beide Seiten beleuchten. Einerseits die, die daran Spaß haben und die, die das vielleicht nicht haben, aber du wirst die andere Seite nicht kennenlernen, weil man darüber, glaube ich, nicht reden möchte oder nicht gerne. Da sind wir dann wieder so in dieser Welt Social Media und so. Du wirst nur die Höhepunkte sehen.
Auf alle Fälle. Und das ist eine Sache, die ich im letzten Jahr im Coaching halt sehr, sehr offensiv mit vielen Klienten besprochen habe, die ich halt aus Wettkampfgedanken dann rausgeredet habe. Ich habe es denen halt ausgeredet tatsächlich. Teilweise nicht mal bewusst, teilweise, glaube ich, habe ich es sehr unterbewusst gemacht. Für mich auch unterbewusst. Aber ich habe den Leuten halt immer wieder schon vorbereitend vor Augen halten wollen, was es vonnöten ist, um dann nächstes Jahr oder in 2 Jahren halt das und das zu machen und auch das zu verwirklichen, was der Mensch vor Augen hat. Ja, und es sind halt auch Leute, die ganz klar dabei gewesen, die dann gesagt haben, weißt du was, du hast recht, ich will das gar nicht. Ich will gar nicht auf eine Bodybuilding-Bühne. Ich glaube, also die haben dann ein Umfeld vorher gehabt, das denen suggeriert hat, du darfst hier nur trainieren, wenn du auch irgendwann Wettkampf-Bodybuilder sein willst. Sonst gehörst du hier nicht dazu, sonst bist du nur einer von denen, über die wir uns hier lustig machen. Weißt du, die es nicht gefühlt haben, die nicht hart genug trainieren, die hier nicht hingehören. Weißt du, wir sind die Elite. So, da willst du dann natürlich ab, wenn du ein jüngerer Mensch bist, dazugehören. Und dann denkst du, dann musst du auch sagen, ja, ich will auch auf die Bühne, auf alle Fälle. So, und wenn du dann mit einem Coach zum Beispiel vielleicht zusammenarbeitest und der dich dann immer spiegelt und du durch diesen Spiegel irgendwann siehst, so, du siehst da keinen Bodybuilder so und dann irgendwann realisierst, nee, stimmt, ich brauche das gar nicht so und ich bin trotzdem happy, dass ich trainiere, aber ich muss halt nicht zu 100% fünfmal die Woche hier jede Wiederholung nailen, so, muss ich nicht, so. Und das waren für mich dieses Jahr auch, teilweise für mich die größten Erfolgsgeschichten im Coaching. So, das hört sich jetzt total konträr an zu dem, was ihr alles auf Social Media hört. Aber ich bin froh, dass diese Menschen diesen Weg da nicht gegangen sind, weil das nicht ihr Weg war. Und ich bin froh, dass durch unsere Zusammenarbeit das rausgekommen ist. So.
Ja, du handelst ja, du musst ja im Sinne der Athletin oder des Athleten,
genau, arbeiten. Genau, das muss innerlich natürlich auch dein Hauptantrieb sein. Und das ist natürlich, also wie gesagt, es ist halt, ich habe halt selbst erst gedacht, du bist ein schlechter Coach, weil du es denen ausreden möchtest. So, weil alle sonst immer nur die Leute bei Social Media präsentieren, die sie auf die Bühne schicken, die auf der Bühne waren, die platziert haben, etc. Die gehören da wahrscheinlich auch hin. So, ne, aber ja, ich muss mich nicht mit meinen Klienten über meine Klienten in dem Sinne profilieren, dass sie halt alle so ambitioniert sind und dass sie halt alle so dedicated sind und so.
Es gibt ja auch andere Erfolgsgeschichten und die können genauso, was heißt ambitioniert und dedicated sein.
Ja, genau, aber mit einem anderen Motiv halt, ne?
Ja. Und ich habe ja auch nie gesagt, dass ich auf eine Bodybuilding-Bühne möchte, weil ich ganz speziell auf eine Bodybuilding-Bühne gehe. Ich habe ja nicht mit Bodybuilding angefangen, weil ich Bodybuilding machen wollte. Also das war ja nie ein Thema. Ich habe auch, ich glaube, 3-4 Jahre, wo ich trainiert habe, ich hatte gar keine Ahnung, wer sind Dorian Yates, Ronnie Coleman und so. Ich hatte keine Ahnung, wer die Leute sind, weil Bodybuilding, so diese History hat mich gar nicht interessiert. Weißt du, was ich meine?
Ich habe einfach, ja auch ganz am Anfang auch gar keinen Zugang zu, unter Umständen.
Ich habe einfach nur das ausgenutzt, was mir Bodybuilding gegeben hat, so zu meinen eigenen Interessen. Ja. Und ich will auch weiterhin, möchte ich nicht auf die Bühne gehen, um auf die Bühne zu gehen. Es hat einfach einen sehr einen eigenen Drive bei mir. Ja. So.
Ich habe gestern gerade noch ein Feedback gekriegt zu meiner Saison, was mich mit am meisten gefreut hat von einer Person, die ich sehr, sehr wertschätze, die einfach auch nicht dadurch durch meine Platzierung oder halt Nicht-Platzierung oder durch meine Form oder was auch immer noch Inspiration mitnehmen konnte. sondern dass ich natürlich auch vielleicht so als stellvertretende Person dastehe für Leute, die sagen halt, alles klar, weißt du was, ich habe halt auch Ziele im Leben, eine Familie zu gründen, ich habe eine Freundin, ich habe halt auch Ziele, mir da was aufzubauen, ne, auf sozialer Ebene und auf der Ebene, aber ich will halt auch Bodybuilding machen, so. Und die haben halt, oder das ist halt, die haben halt durch mich gesehen, du kannst das machen. Du kannst das machen und du kannst das auch auf einem Niveau machen, was akzeptabel ist, was sogar gut ist. Und du kannst halt trotzdem ein Kind haben, du kannst eine Frau haben, du kannst selbstständig sein. Du kannst das alles gleichzeitig tun und trotzdem ein guter Natural Bodybuilder sein. Und das halt von Personen zu hören, die in dem Sport per se schon so viel mehr erreicht haben als ich, die das aber als Ziel sehen, finde ich halt, das hat mich halt super glücklich gemacht, so, ne? Dass das, und wenn das nur eine Person war, dass das so ein Impuls war, den jemand aus der Saison mitgenommen hat, hat mich enorm glücklich gemacht. Und das war dann für mich jetzt auch so der Punkt, wo ich sage, jetzt schließe ich mit diesem Highlife der Saison so ein bisschen ab, dieses Hoch, und ich bin halt immer noch so super happy. Ich schaue mir immer noch alle 2-3 Tage meine Stage Shots an, weil ich sie halt für einen Instagram-Post raussuche, und bin immer noch super happy und super zufrieden. Und ja, ich kann halt, ich würde, wenn es sinnig wäre, würde ich morgen wieder anfangen zu preppen und sagen, alles klar, let's do it again. So, das hat so viel Spaß gemacht. Ja, aber das, jetzt muss man natürlich erstmal 2.0 raushauen, das Upgrade installieren.
Ja. Ja, du kennst ja meine Meinung dazu auch. Also da gehe ich voll mit. Auf jeden Fall.
Wollen wir noch eine Frage beantworten? Oder haben wir zwei? Ich weiß nicht.
Ich glaube, wir hatten eine Frage, oder? Wie ja. Arne, wenn du trainierst,
ja,
wo guckst du denn hin?
Auf mein Handy, die ganze Zeit.
Ist es wirklich so?
Nein. Also ja, also die Frage war ja so grundsätzlich, der Tenor war halt, dass die Person es nicht... Ja, lese sie mal vor, damit, ich glaube, es ist wichtig. Es ist schon gut, sie vorzulesen.
Einfach Spitzen-Episode, Jungs, wie immer. Er weiß schon, wie diese Episode sein wird. Dankeschön.
Ja. Ja.
Nachfolgend noch eine Frage meinerseits für eine kommende NHS-Folge. Mich würde interessieren, was er davon hält, wenn man in den Satzpausen während des Trainings am Handy ist. Für mich persönlich ist es ein absolutes No-Go während dem Krafttraining, da ich der Meinung bin, dass man nicht gleichzeitig intensiv und fokussiert trainieren kann und nebenbei noch Instagram, Facebook etc. abchecken kann. Um mal die Musik zu wechseln oder um seine Wiederholungen einzutanken, finde ich völlig legitim. Alles andere jedoch kann ich nur schwer nachvollziehen. Bin gespannt, was ihr dazu sagt. Das denn? AKA The Viper.
The Viper. So, das denn? Also dein Grundtenor kann ich schon in gewisser Weise verstehen, auch in gewisser Weise unterschreiben. Ich denke, dass eine Fähigkeit, die man ausprägen sollte als Athlet, Fokus anzuschalten und Fokus auch wieder nicht abzuschalten, aber den Fokus zu senken. Also das Ganze wie so ein Lichtschalter, ja, also wie so ein Dimmerlichtschalter zu nutzen, den wir hochstellen auf Maximum, den wir aber auch langsam runterdimmen können. So würde ich mir das halt immer vorstellen. Und die Fähigkeit, diesen Dimmer zu nutzen und überhaupt das Ganze als Dimmer zu sehen, diese Fähigkeit, die solltest du dir in dem Kontext versuchen anzueignen. Also ich denke, dass du davon profitierst, weil ich nicht glaube, dass du von dieser Einstellung oder davon profitierst, zu sagen, ich gehe jetzt in die Einheit und ich mache jetzt mein Handy auf Flugmodus und ich bin jetzt durchgängig 90 Minuten, 120 Minuten focused auf meinen Krieg oder auf das, was ich jetzt machen möchte. Weil Fokus auch wieder, Fokus mental, sich auf eine Sache so stark zu fokussieren und das zu transferieren auf körperliche Zustände, muskuläre Zustände, Stabilisation etc., das ist wieder eine Ressource. Und Ressourcen sind endlich. Ja? Und wenn du diese Ressource halt 60 Minuten auf Vollgas anhast, auch in deinen Satzpausen, das heißt, du hast den Satz beendet, dein System, körperliches System kommt langsam wieder runter. Du erholst dich, um im nächsten Satz körperlich zu performen. Du bist aber so in diesem Fokus und guckst schon, nächster Satz, die Übung, so viel Wiederholung, so viel Gewicht. Das ist mein Ziel heute. So, ich visualisiere das jetzt die ganze Zeit. Ja, 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 was sagt die Uhr? Okay, noch 90 Sekunden, fühle ich mich ready. Ich bin ready, okay. Ich garantiere dir, du bist nach 2 Übungen, bist du mental sowas von komplett ermüdet und nicht so leistungsfähig, wie du sein könntest, als wenn du diesen Dimmer anmachst für den Satz und ihn vielleicht auch schon 30 Sekunden vorher anmachst, um das zu visualisieren, um ihn dann wieder langsam runterzufahren und vielleicht ihn sogar auch auszustellen. Also ich glaube, wenn du ein Athlet bist, der das sogar das kann, der sagt, alles klar, weißt du was, ich bin jetzt mental echt schon fucked, um das mal auf im Englischen zu sagen, damit ich wieder diese freizügige Sprache anklicken kann, mein Podcast-Host. Wenn du dann einfach sagst, weißt du was, ist jetzt sicherlich nicht das Optimum, aber ich mache jetzt Instagram auf und guck mir halt jetzt 30 Sekunden oder eine Minute lang irgendwas an und dann weiß ich aber auch innerlich schon, okay, ist jetzt eine Minute und ich mache es wieder zu und ich kann mich emotional davon befreien, was ich gesehen habe, dann bist du mächtiger Athlet, dann bist du maximal mächtig in dem, was du tust und ich glaube, die wenigsten sind da. Ich kenne so gut wie niemanden, der das so gut kann. Ich bin auch jemand, wenn ich bei Instagram mal drin lande, und mich irgendwas emotional mitnimmt oder ich das mich negativ triggert, dann triggert mich das. Und dann ist das nicht gut. Dann will ich das nicht. Ja, aber das ist wieder diesen Mittelweg finden. Das in der Mitte da finden. Davon wirst du profitieren und zu sagen, Handy gar nicht oder nur für Musik oder nur zum Tracken, das ist halt schon wieder schwarz und weiß. Das sind so meine Gedanken dazu.
Moin Moin, Arne hier. Ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie. Du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen, ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Ja, ich gehe da voll mit, was du sagtest mit dem Ressourcenmanagement. Weil ich glaube, wir sind uns einig, wenn du jetzt Seitheben machst oder ein Bizeps-Curl, da brauchst du eine andere Art von Fokus, als wenn du jetzt eine schwere Quad-Übung machst. Auch wenn die Seithebe-Variation oder die Curl-Variation auch akkurat sein soll. Aber wenn ich schwere Übungen habe, dann ist das für mich auch, es ist mit einer hohen Anstrengung verbunden, die 30 Sekunden vor der ersten Wiederholung da zu sein. Also es ist für mich wirklich anstrengend. Ich merke, dass ich da auch irgendwo eine Energie verbrauche. Verstehst du, was ich meine? Und wenn ich dann mit dem Satz fertig bin, dann brauche ich Abstand davon, um aber auch wieder im nächsten Satz performen zu können. Ja. Und der Fragensteller hat ja jetzt Instagram oder was auch immer genommen. Aber wir können das ja mit ganz vielen Dingen machen, womit du einfach kurz einen Abstand gewinnst, wo du dich erholst. Es kann ja auch sein, dass du kurz mit jemandem eine Minute schnackst. Ich weiß es nicht. Oder ich weiß nicht, bei Quad-Übungen ist es bei mir so, dass ich mich einfach irgendwo hinsetze und ich brauche einfach einen Moment für mich. So, ich glaube, Ablenkung ist halt schon das Ergebnis. Wenn du Ressourcen verschwendest, dann befindest du dich in einer Ablenkung und dann sabotiert es dein Training. Und ich denke auch, wenn du wirklich versuchst, 2 Stunden die ganze Zeit fokussiert zu sein, so wie du das gesagt hast, dann beginnt auch eine gewisse Ressourcenverschwendung auf der psychischen Ebene.
Ja, absolut. Und
da gebe ich dir recht, da sollte man dann einen Mittelweg finden. Ich denke aber, dass das auch etwas ist, was eine gewisse Zeit braucht, weil du musst ja, um diese Fähigkeit zu erlernen, musst du sehr, sehr oft oder sehr viele Wiederholungen hinter dir haben. Du musst Übungen sehr, sehr oft gemacht haben, in Kombination mit einer hohen relativen Intensität und diese Erfahrung erleben und dann vor diesem Problem stehen. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich, wenn ich eine Quad-Übung habe und das Gewicht erdrückt mich in der ersten Wiederholung schon? So, du musst damit konfrontiert sein, damit du eine Lösung entwickelst. Also ich denke, das ist ein langer Prozess. Ich bin da auch noch nicht lange mit konfrontiert.
Ja, und das ist natürlich auch wieder von der Situation abhängig, ne? Also in so einer Wettkampfvorbereitung zum Beispiel, dann ist dieser Fokus, diese Ressource ist halt sowieso schon grundsätzlich dezimiert halt, ne? Und das ist halt das beste Beispiel, finde ich. Wenn du an den Punkt kommst, wo du, habe ich ja auch schon des Öfteren gesagt, wo du in dem Moment, wo du Musik aufs Ohr bekommst, dich das stresst, dann weißt du, deine Ressourcen sind mental sehr, sehr, sehr am Ende. So. Ne? Und dich dann noch mehr zu pushen und dann zu sagen, jetzt muss ich erst recht 2 Stunden lang voll in diesem Fokus bleiben, so, dann musst du selbst, du nimmst die Musik weg, du nimmst alles weg, was dich mental an Aufnahme irgendwie Energie kostet. Du willst niemanden sehen, du setzt eine Kapuze auf instinktiv, du setzt Kopfhörer auf instinktiv, die dir dann aber keine Musik abspielen. Du willst dich abschotten von jeglichen Einflüssen, die extern auf dich einprasseln. Und das ist natürlich nochmal wieder eine andere Situation, aber grundsätzlich, also ich habe mein Handy, ich track halt mein Training mit OnSpot, ja, um hier mal wieder ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Und ich bin kein Mensch, der jetzt sein Trainingsbuch nimmt und dann in den Krieg zieht und dann voll Fokus ist die ganze Zeit. Und ja, nee, ich bin nicht der Typ dafür.
Und vielleicht noch auf die Frage zurückzukommen. Ich würde es gar nicht als No-Go bezeichnen, weil dann distanzierst du dich sehr, sehr stark davon oder du lehnst das direkt ab und ja. kannst vielleicht nicht damit arbeiten. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist auch so eine Begrifflichkeit, die man vielleicht aus seinem Sprachgebrauch streichen sollte. Ja, du kannst sie streichen. No-Go. Gibt es wenig No-Gos in meiner Welt. Egal. Nils, wir haben eine Stunde rum. Danke fürs Zuhören, Freunde der Sonne. Freunde der Sonne, ey, was ist los bei Arne? Er hat wieder Energie. Er haut hier Dinge raus. Ey.
Hast du gerade einen gelben Energy getrunken oder was?
Nee. Also okay. Der gelbe Energy, der ist ja so schlecht. Das ist ja unfassbar. Also das muss ich ja nochmal kundtun. Aber wir fangen die Diskussion nicht wieder an. Also ich bin mittlerweile, um die Podcast-Episode so zu beenden, der neueste Monster ist mittlerweile mein Favorit mit Abstand.
Was ist der neueste Monster?
Wie heißt der? Mango irgendwas? Das ist so ein Türkiser. Der Türkise ist das.
Türkis, okay.
Ja, der ist...
Ich muss tatsächlich auch sagen, der Weiße ist nicht so schlecht, wie ich sagte.
Alter, der Weiße ist the GOAT auf jeden Fall.
Ich würde sogar sagen...
Den nicht toppen können. Du wirst niemals, wenn du 100 Leute fragst, der Weiße wird immer den Durchschnitt gewinnen.
Ja, das wollte ich jetzt eigentlich sagen. Wenn der Weiße im Regal steht, mache ich nichts falsch. So würde ich würde es so sagen.
Ja, auf alle Fälle. Aber wir brauchen noch mehr Monstersorten, auf alle Fälle.
Hätte gerne, das klingt jetzt natürlich sehr amüsant, ich hätte gerne Monster ohne Koffein.
Ey, Nils, ganz ehrlich, den Gedanken habe ich in meinem Leben schon mindestens 20 Mal gehabt.
Es ist so
Monster trinken, weil es einfach lecker ist und dann kein Koffein zu haben. Ich würde den sofort kaufen.
Aber da gibt es einen Trick, den habe ich ja auch schon benutzt. Einfach abends ein Monster trinken und dann Melatonin nehmen.
Ah, geil. Ich habe gehört, da gibt es auch so ein Spray, da kann man sich dann so übel, so richtig stundenlang dann alles in den Mund sprühen. Und dann hat man alle Probleme gelöst, die man hat.
Okay, ich verstehe nicht, worauf du anspielen willst.
Okay, alles klar. Okay. Wir schließen den Podcast hier, bevor das wieder irgendwie in irgendwelche Richtung geht. Wie immer freuen wir uns, wenn ihr das Ganze screenshottet, teilt, Abo dalasst bei YouTube. Ihr wisst, was zu tun ist. Und freuen uns über den Support und hören uns dann in der nächsten Episode wieder. Bis dann.
Tschüss.